Das war übrigens eins meiner super Highlights. Das kann ich nur empfehlen. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, wer mal die Möglichkeit hat. Es gibt nicht so viele Orte in der Welt, wo man das machen kann.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.
Barfuß oder Badelatschen?
Also Badelatschen auf jeden Fall. Die muss man immer dabei haben, egal bei welchem Wind, bei welchem Wetter. Die sind immer nützlich. Die brauche ich.
Das ist eine klare Aussage in dieser Hinsicht. Axel, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, hi.
Und ja, Axel, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Es ist super interessant, was du in deinem Leben schon so alles erlebt hast und wo du schon überall warst. Und von daher freuen wir uns einfach, gleich von dir ausführlich zu hören. Aber vorerst, Daniel, gibt es ja immer noch so ein paar Fragen. Und damit wollen wir natürlich auch diesmal beginnen. Magst du?
Mag ich.
Magst du?
Professionelle Kamera oder Handyfotos?
Ich tendiere jetzt zum Handyfoto. Also obwohl ich auch aus dem Grafikdesign-Bereich komme und das früher irgendwie immer dachte, man braucht eine geile Kamera. Mittlerweile ist es einfach praktischer und die Auflösungen sind mittlerweile so genial und die Bildqualität, also Handyfoto.
Dann die nächste Frage, Sommer oder Winter?
Sommer. Schon der Sommertyp, auch wenn ich gerne snowboarde, das leider viel zu selten mittlerweile mache, aber Sommer.
Okay, und bei Entscheidungen lieber mit Logik oder Bauchgefühl agierend?
Logik. Also das hindert mich auch oft, schnell Entscheidungen zu treffen, weil ich, glaube ich, oft zu verkopft an manche Sachen rangehe und das immer wieder überdenke und immer versuche, die optimale Lösung zu finden. Daher Logik.
Okay, dann die nächste Frage, so ein bisschen auf Reisen bezogen. Wenn es jetzt Richtung Flughafen geht und der Flieger gleich starten soll, bist du dann eher 3 Stunden vorher oder 5 Minuten vorher am Flughafen?
Na, eher 5 Minuten vorher.
Okay, und beim Gepäck, Typ Rucksack oder Typ Koffer?
Mittlerweile Koffer, früher oft Rucksack und Sportgepäck, nicht zu vergessen. Also, weil ich ja auch Kitesurfer bin, oft Sportgepäck dabei.
Kitesurfer? Ah, okay.
Hatten wir schon mal,
ja, genau. Spontan oder komplett durchgeplant?
Schwer zu beantworten. Aber dann, wenn ich mich für entscheiden muss, dann eher durchgeplant.
Und Frühbucher oder Last-Minute-Typ?
Frühbucher. Also schon immer ja ganze Routen oder alles vorher gebucht und geplant und Autos schon vorher geplant und ja.
Okay, und jetzt die letzte Frage. China oder Australien?
Oh, sehr schwierige Frage, aber wenn es jetzt so den für eine lange Zeit sein soll, dann doch lieber Australien. Einfach von der Lebensqualität und Lifestyle ist das schon ein bisschen entspannter.
Was zieht sich wie ein roter Faden durch? Weil alle Leute, die irgendwie einen China-Bezug hatten, haben entweder gesagt, gar nicht so geil gewesen, und auch die Jungs hier von unserer TV-Serie, auch mit dem Kinofilm, haben auch gesagt,
verplant
wäre auch jetzt nichts, wo sie unbedingt wieder hin müssten.
Ja, das stimmt.
Also viele China-Fans hatten wir noch nicht hier im Podcast.
Noch nicht, vielleicht kommt das ja noch. Aber das heißt ja nicht, dass Axel kein China-Fan ist, sondern dass er erstmal nur sich zumindest bei der Wahl China oder Australien, aber sich für Australien dann ausgesprochen hat.
Großer China-Fan gewesen, hätte er gesagt.
Da, ja, das ist schon. Also ich bin großer China-Fan, okay. Aber wenn ich mich entscheiden müsste.
Okay.
Okay, scheiße.
Ja. Ach, alles gut, Daniel, kriegen wir hin. Ja, Axel, also danke, dass du mit uns auch diese Fragen durchgegangen bist. Und das ist halt immer wieder interessant zu hören, wie die Menschen, die hier vor dem Mikrofon sitzen, dann halt auch so ticken in den so unterschiedlichen Bereichen. Und ja, natürlich fragen sich jetzt alle da draußen, warum China oder Australien gefragt wurde. Das hat natürlich damit zu tun, dass du dort jeweils auch gelebt hast und gearbeitet hast. Und da werden wir gleich auf jeden Fall noch ausführlicher drauf eingehen. Aber ich frage mich so, wir haben uns natürlich auch vorbereitet. So, und jetzt haben wir natürlich schon häufiger hier im Podcast gesagt, dass Unna die geilste Stadt der Welt ist.
Auf jeden Fall, Unna City rocks.
Und jetzt kommst du aus Unna, bist 82er Jahrgang, so wie ich. Und irgendwie haben wir uns, wir kennen uns nicht wirklich persönlich. Da denke ich mir immer so groß ist Unna doch gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Irgendwie finde ich das. Habt ihr euch schon mal vorher? Also ich meine, du bist jetzt nicht 82er Jahrgang, aber bist jetzt auch nicht
20er. Ja, aber ich kannte den Namen und
Aber ihr habt euch auch noch nicht kennengelernt.
Aber das stimmt, wir sind uns, wir drei sind
uns. Ohne RDE haben wir gerade genannt. Also,
komischerweise noch nie wirklich über den Weg gelaufen, das ist richtig.
Das stimmt. Aber wir waren alle drei bei Ohne RDE angemeldet.
Das war ja, es waren ja mehr Leute bei Ohne RDE als Ohne Einwohner hatte. Also das muss statistisch, ging gar nicht da zu sein.
Das stimmt, das ist richtig.
Es fragen sich zu hoher, was ist Ohne RDE? Gehen die auf die Seite und die gibt es nicht mehr.
Die gibt es noch nicht mehr. Ist da nicht noch eine Weiterleitung dann oder so?
Ja, wir machen jetzt aber auch keine Werbung dafür.
Okay, dann müssen wir nicht, aber im Endeffekt, um das kurz zu erklären, das war so ein kleines Portal, Stadtportal, noch vor Zeiten von Facebook, noch vor Zeiten von StudiVZ und so, also schon ein paar Jahre her, aber da gab es halt auch irgendwie immer Eventfotos und so, Foren, alles, was damit so das Ganze zu tun hatte. Und dann, in Anführungsstrichen, Daniel, du hast es gerade gesagt, man kennt dich auf jeden Fall vom Namen her, wenn man hier aus Unna kommt, Axel. Ja. Ich weiß noch ganz genau, dass du, so habe ich dich auf jeden Fall in Anführungsstrichen kennengelernt, auch wenn wir uns ja nicht wirklich kennengelernt haben. Es gab in Unna damals richtig geile Garagen, die einfach richtig geil mit Graffiti voll waren etc. Und da war dann immer dein Name Axel Ketzer halt drauf. Da warst du aber noch ganz jung, glaube ich.
Ja, genau. Wenn man mich nicht persönlich kennt aus Unna, kennt man mich wahrscheinlich irgendwie aus Kunst im öffentlichen Raum oder ich sage ja Graffiti-Kunst im öffentlichen Raum, da ich einfach sehr früh angefangen habe und zwar 1996, da war ich gerade so 12, 13 Jahre und habe irgendwie meine Liebe für Graffiti entdeckt und irgendwie Buchstaben zum Leben zu erwecken. Und das hat dann wirklich so richtig mich gepackt und da war ich auf einmal mit Leib und Seele dabei und habe das richtig intensiv betrieben und sehr, sehr viele Graffiti-Aufträge gemalt und auch viel in der Szene einfach für die Szene gemacht, auch ein Graffiti-Festival jedes Jahr, den Streetlife Day an der Linnbrauerei, auch in der Superstadt Unna übrigens. Und so war das halt. Irgendwie klein angefangen und dann immer mehr gemalt.
Ja, und dann irgendwann ja auch raus aus Unna gekommen, sozusagen. Auch durch die Graffiti-Kunst, glaube ich, auch.
Ja, genau. Also Graffiti ist einfach so eine Sache, das ist auch eine Community wie alle anderen Subkulturen wahrscheinlich irgendwie auch. Man versteht sich, man hat die gleichen Interessen, man wie andere irgendwie sich zum Tennisspielen treffen oder so, ist man dann irgendwie, hat man sich getroffen, um irgendwie nachts eine Autobahn zu bemalen, was natürlich verboten ist, muss ich hier nochmal darauf hinweisen, aber oder halt einfach mal auch, es gibt ja auch genug legale Wände, dass man einfach mal eine schöne Wand zusammen gemacht hat.
Und das hast du dann nachher, also soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, hast du es ja nicht nur irgendwie in Unna und Umgebung gemacht, sondern du warst ja dann auch, keine Ahnung, in New York, in Ghana, in China, Australien und so weiter und hast da halt dann auch Graffiti gemacht.
Genau, also das Coole an Graffiti ist halt, wenn man, egal wo man ist auf der Welt, also man spricht halt dieselbe Sprache, auch wenn man jetzt die Sprache vielleicht nicht spricht, also in Thailand zum Beispiel habe ich auch mit Leuten aus Thailand dann gemalt oder in Frankreich und man irgendwie googelt und findet irgendwelche Leute und verabredet sich dann mit denen. Man bespricht vielleicht kurz vor, welchen Hintergrund man zusammenmalt, damit man so eine Art Konzept irgendwie für einen Hintergrund hat, was die ganze Wand so zusammenhält. Und dann trifft man sich und malt zusammen und irgendwie hat dann auch diesen kulturellen Austausch, obwohl nur durch die Kunst und vielleicht kann man sich sonst auch gar nicht wirklich richtig gut verständigen, aber das reicht irgendwie und man kommt dann irgendwie zusammen. Also das fand ich immer ganz spannend, im Ausland auch mit anderen Graffiti-Writern zusammenzukommen.
Also für mich einfach nur nochmal so zum Verständnis, das heißt also rein theoretisch ist es jetzt nicht das Gleiche, ob man jetzt in Unna rein theoretisch eine Wand besprüht, sondern und in zum Beispiel in Ghana, sondern es hat halt sehr, sehr viele Unterschiede, weil zum Beispiel auch andere Kulturen dann irgendwie um einen herum sind und so weiter und so fort.
Genau, also klar, in Ghana war das schon eh krass. Das Problem ist auch immer, wenn man im Ausland malen will und jetzt in so eine irgendwie nach Ghana fliegt, man weiß, da gibt es irgendwie nicht die Sprühdosen, die man bräuchte, und versucht, die halt ins Flugzeug zu bekommen. Das hat auch nicht immer geklappt. Also okay. Ne, die werden einem dann auch manchmal abgenommen. Ich wollte auch einmal in Indien malen. Wahrscheinlich berechtigterweise werden die einem dann vorweggenommen. Aber manchmal hat es irgendwie doch geklappt. Ich weiß gar nicht, warum. Oder man kauft die halt einfach vor Ort. Aber in manchen Ländern halt, wenn es echt irgendwelche krassen Länder sind, dann hat man auch gar nicht die Chance, irgendwie unbedingt an Sprühdosen zu kommen, je nachdem, wo man ist. Und es macht immer auf jeden Fall Spaß und kommt auch immer was Gutes bei raus.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, du hast mit 12, 13 begonnen. Wenn ich jetzt zurückgehe, da war, glaube ich, das Internet jetzt noch nicht so populär. Wie bist du damals an Informationen rangekommen? Also wie fängt man mit an? Man sitzt ja nicht vom Fernseher, guckt Nickelodeon und sagt, morgen fange ich an im Baumarkt
einen Dosenkoffer
zu sprühen.
Ja. Ja, nee, aber das ist schon eine berechtigte Frage. Also wie ich darauf gekommen bin, ich glaube, das war einfach, weil wir irgendwie ins neue Schuljahr gekommen sind, oder mussten wir diese Kärtchen machen, wo wir unseren Namen draufschreiben sollten, damit die Lehrer besser, also uns erstmal mit Namen ansprechen können. Und da hatte ich dann irgendwie angefangen, meinen Namen Axel irgendwie so in coolen Buchstaben zu schreiben. Und dann habe ich erstmal verstanden, dass es ja sogar sowas gibt, irgendwie wie Graffiti, wo man die Buchstaben so cool schreibt. Und habe das dann halt auch irgendwie im Stadtbild oder wenn man halt immer mit der S4 nach Dortmund gefahren ist, irgendwie an der S-Bahn-Linie gesehen und habe irgendwie verstanden, dass es da ja sogar andere Leute gibt, die halt sowas wirklich halt auch immer machen, so Buchstaben irgendwie kreativ umgestalten. Und dann habe ich das erste Bild mit so Weihnachtsspray von meinen Eltern aus dem Keller, mit so einem goldenen Deko-Spray irgendwie so einmal gesprüht, und dann habe ich irgendwie, fand ich das cool, irgendwie an so einer Wand zu sehen, und dann habe ich irgendwie mein Taschengeld gesammelt und bin irgendwie arbeiten gegangen und habe mir dafür dann Sprühdosen gekauft. Also man muss auch dazu sagen, es ist kein billiges Hobby, also das, was die meisten Leute immer denken, irgendwie Graffiti-Sprüher kommen aus sozial schwachen Schichten, ist halt oftmals falsch, weil die sich die Dosen oft gar nicht leisten können. Also wenn man jetzt ein richtiges großes Graffiti-Bild malen will, kann man dafür auch schon mal so 180 bis 200 Euro allein an Material immer ausgeben. Wenn man das jetzt jedes Wochenende machen will als Jugendlicher, ist das schon ein teures Hobby.
Definitiv, das stimmt. Wobei andere schaffen es auch anders, das Geld auszugeben, und haben kein Kunstwerk geschafft.
Ja.
Anschließend. Ja. Ich frage mich noch, weil du hast gerade gesagt, hier nachts auf Autobahn und sonstiges. Jetzt wissen wir alle, okay, ist nicht cool, ist zumindest nicht erlaubt. Vielleicht ist es sehr cool, weiß ich nicht. Ich habe es nicht gemacht, aber ist auf jeden Fall nicht erlaubt, sagen wir es mal so. War es wahrscheinlich vor 20 Jahren auch nicht. Wobei sich ja vieles geändert hat in den letzten Jahren. Aber trotzdem konntest du ja wahrscheinlich das Risiko einschätzen in Deutschland, wenn du sagst, okay, wenn ich abends unterwegs bin oder nachts mit meinen Jungs unterwegs bin, dann weiß man, theoretisch wird man erwischt und dann kostet das eine Strafe oder wie auch immer. Bei diesen ganzen Auslandstrips ist man da komplett im legalen Bereich geblieben, weil da hätte ich ja, also weißt du, also jetzt ohne Witz, ich wollte sagen, unter uns ist es nicht ganz, ich höre ein paar Leute zu, aber in Deutschland wüsste ich dann zumindest, welche Straße, durch welchen Wald ich wieder nach Hause komme, so, keine Ahnung. Ja. Wenn ich jetzt in Ghana oder in New York mir vorstelle, dass ich da dann irgendwas mache, was vielleicht nicht ganz so legal ist, oder hat man das dann nicht gemacht?
Genau, also es ist, wie du sagst, im Ausland macht man das dann nicht. Also da ist das Risiko einfach zu hoch und man möchte jetzt auch nicht irgendwie in Thailand oder Afrika oder so in Knast. Also und auch in New York, da gab es halt eine Hall of Fame, die irgendwie noch geöffnet hatte, und da malt man halt gerade in New York jetzt irgendwie, um sich halt den Traum zu erfüllen, einmal in der Stadt zu malen, wo das alles begonnen hat. Also das war einfach so ein Kindheitstraum von mir, dann da auch mal ein Bild zu malen.
Okay.
Und wenn man jetzt zurückblickend auf Bilder guckt, weil du hast jetzt immer malen gesagt, sagt man dann Bild oder ist das dann zu künstlich?
Nee, ich sag, also das fragen mich immer ganz viele, warum sagst du denn malen und so, und der sagt, sag doch mal sprayen oder so. Also wir Graffiti-Maler, also wir nennen es auch Maler und nicht unbedingt immer Sprüher. Ich weiß auch nicht, warum wir das machen, aber wir sagen auch nicht immer, unser Tagname ist so und so. Also das sind eher so, ja, die Sachen, die in der Zeitung dann stehen, wo die Journalisten mal coole Sprayer-Begriffe irgendwie benutzen wollen.
Das heißt, wenn du ein Bild siehst, was du mal gemalt hast, sieht man dann auch eine Entwicklung, also im Besserwerden oder wo du sagst, was habe ich denn damals getan? Mit so einer Geschichte von 15, 20 Jahren?
Nee, also das ist, glaube ich, wie mit allen Hobbys, die man so macht. Ne? Eigentlich je länger man dranbleibt, desto besser wird man. Und beim Graffiti dauert es auch relativ lange vielleicht, bis man wirklich so zur Champions League gehört. Also das ist halt nicht wie vielleicht eine Sportart, die man irgendwie in einem Jahr so akzeptabel lernen kann. Also dieser Umgang mit der Dose und vor allen Dingen diese Vergrößerung der Proportion, wenn man erstmal was auf Papier hat, das dann irgendwie auf eine Wand zu bringen, die 3x6 Meter ist, ist halt einfach das ist einfach super schwer. Also das aus dem Kopf dann daran zu skalieren und hoch zu skalieren, da tun sich halt die meisten schwer, die Proportion dann beizubehalten. Und das lernt man aber einfach, aber das dauert halt lange.
Mhm. Und um jetzt nochmal ganz kurz auf die auf die Geschichte zu kommen, woher ich dich damals das erste Mal wahrgenommen habe, von wegen Garagen, gab es halt in Unna wirklich irgendwie ein paar Garagen, die dann bemalt waren von dir. Und da weiß ich, dass du das irgendwie für kleines Geld gemacht hast, als Teenager sozusagen. Und irgendwann waren es ja dann keine Garagen mehr, sondern du hast andere Auftraggeber bekommen, sozusagen größere, und hast ja dann auch mehr Geld damit verdient, einfach mit deinem, mit deinem Hobby. Und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, in welche Richtung das dann ganz ging, weil das finde ich auch mega interessant.
Genau, also der Impuls kam eigentlich aus dem Elternhaus. Die fanden das dann halt nicht so lustig nach einer Hausdurchsuchung, wo unsere ganze Wohnung auf den Kopf gestellt wurde, und meinen, Junge, du kannst doch was. Also die haben das mir gar nicht verboten. Die haben halt einfach gesagt, lass das illegale Sprühen sein, sondern mach was Richtiges daraus. Du hast ja ein Talent dafür. Wir wollen dir das gar nicht verbieten, aber mach's legal, und noch besser, versuch doch damit irgendwie Taschengeld zu verdienen. Da musst du nicht halt irgendwie Zeitungsaustragen oder irgendwie Schuhe zu verkaufen. Und dann, was ich übrigens auch mal 5 Jahre lang gemacht habe, in einem Skateboardladen. Genau, und dann habe ich halt angefangen, ganz am Anfang wirklich erstmal bei mir in der Nachbarschaft immer alle Hausbesitzer mit Garagentor irgendwie anzuklingeln und fragen, hey, wollen Sie Ihre Garage bemalt haben? Also Kaltakquise ist schwer, kann ich nachblickend sagen. Also da haben sich dann nur ein paar Mutige gefunden. Aber dann später, als es dann doch auch professioneller war und die Qualität der Bilder halt besser wurde, kamen dann halt auch größere Auftraggeber wie Stadtwerke hinzu, wo man dann auch richtig ganze Parkhäuser und ganze große Flächen, oder die Stadt Unna selber hat mich dann angesprochen, den Bahnhof zu gestalten und die Unterführung. Und da verdient man dann Geld, und das war auch, wo ich als Jugendlicher dachte, boah, das ist doch cool, aber man hat dann auch gemerkt, es ist halt auch kein richtiger Beruf. Man kann halt mal damit Geld verdienen, aber es ist nicht so, dass man regelmäßig jeden Tag normal zur Arbeit gehen kann und halt auch ein regelmäßiges Einkommen hat. Und das hat mich dann da auch so ein bisschen abgeschrocken, irgendwie versucht, Profi-Sprayer zu werden. Auch wenn ich denke, irgendwie, ich kann das schon ganz gut, ne? Und die Leute sind immer super zufrieden. Es gibt einfach nicht genug Jobs dafür.
Okay. Und dann hast du einen anderen Weg eingeschlagen, bist aber quasi diesem, ich sag jetzt mal, im grafischen Bereich ja dann trotzdem treu geblieben.
Ja, korrekt.
Und dann ging es ja auch irgendwann raus aus Unna.
Genau, also erstmal ging es nach Dortmund, was ja schon im Speckgürtel von Unna liegt, weil, falls ihr das schon mal davon gehört habt, Dortmund, so ein kleiner Vorort von Unna, und da habe ich dann studiert, Grafikdesign, weil ich dachte, ach, Graffiti, Grafik ist ja irgendwie dasselbe, Graffiti kann man nicht studieren, dann mache ich halt das. Und dann habe ich aber auch schon relativ schnell gemerkt, dass natürlich Grafikdesign auch nicht unbedingt was mit Graffiti zu tun hat, aber es hat was mit Form und Farben zu tun, und das war dann das Wichtige. Und ja, dann ging die spannende Uni-Zeit los und da habe ich dann auch relativ schnell schon im ersten Semester gemerkt, dass ich vielleicht auch gar nicht unbedingt in diesen klassischen Bereich gehen möchte, wo alle anderen hin wollten, und zwar ganz normal in diesen Corporate Design Bereich und Print Bereich. Alle wollten irgendwie coole Bücher machen und Plakate und so, und ich fand das alles halt zu statisch. Nachdem ich einen Animationskurs genommen hatte bei jemandem, der vom Schweizer Fernsehen extra zu uns zur FH Dortmund kam, und ja, da hatte ich dann irgendwie Blut geleckt, dass man doch auch Grafikdesign und Form und Farben durch Animation zum Leben erwecken kann.
Mhm. Und dann war der nächste große Schritt, soweit ich das hier dann von dir ja auch weiß, bist du dann irgendwann Richtung China gegangen.
Genau.
Also von Unna nach Dortmund ist natürlich schon ein Wahnsinnsschritt. Dann war es ja klar, dass dann der kleine Schritt von Dortmund nach China kommt. Richtung Shanghai ging es ja.
Ja, genau. Also da muss ich auch nochmal großes Lob an meine Frau aussprechen. Das ist nämlich so, dass sie das halt alles möglich machen konnte, da sie beim deutschen Automobilhersteller in Lippstadt arbeitet. Und ja, von alleine ist es halt so, kann auch einfach nicht jeder nach China gehen. Ne? Also selbst wenn ich dahin gewollt hätte, da kommen nur so Experts rein, da kriegt man keine Arbeitserlaubnis. Da müsste man sich halt ja irgendwie schon eine Firma wieder suchen, die einen anstellt, die das alles möglich macht mit den Papieren, Visum, Arbeitsvisum. Also das ist nicht so leicht. Und durch meine Frau, die hat dann das Angebot bekommen, ins Ausland zu gehen. Und dann, also, oder sie hat das eher mal angedacht bei ihrer Firma, und dann haben wir uns abgesprochen und konnten uns entscheiden zwischen Mumbai, Melbourne und Shanghai. Und wir haben uns dann für Shanghai entschieden, weil wir halt vorher ganz viele Backpack-Trips durch Asien gemacht haben. Vietnam, Kambodscha, Indien, Thailand, also diese ganzen Sachen, und wollten dann doch irgendwie in den asiatischen Raum.
Okay. Und jetzt hatten wir, unsere treuen Podcast-Zuhörer wissen das, wir hatten schon einen Kollegen, der mal in China war, dort auch gelebt und gearbeitet hat. Der hatte leider nicht so das Happy End am Ende des Tages. Der saß dann ein paar Jahre dort im Gefängnis. Aber eine ganz andere Geschichte. Frage bei dir, wie ist es, wenn man dann auf einmal in China lebt? Also ich meine, das ist halt, einen größeren Kulturbruch gibt es ja eigentlich nicht, wenn man von Deutschland aus nach China geht. Wie ist es dir ergangen, als du in China gelebt hast und gearbeitet hast?
Also die Zeit in China war mega. Also mega flashig, mega geil. Die höchsten Hochs, die tiefsten Tiefen. Also sehr kontrovers. Also da, dieser tägliche Struggle mit den Kulturen, den nimmt man auf sich, weil einfach diese also ich muss jetzt auch sagen, ich habe halt nicht wirklich in China gelebt. Ne? Ich habe in Shanghai gelebt, und diese Stadt ist einfach so eine Mega-City, und die ist einfach so schnelllebig und so abgefahren. Also man erlebt jeden Tag irgendwas Krasses. Visuell ist natürlich einfach alles anders, was mich immer so getriggert hat, einfach nur im Taxi durch die Straßen zu fahren und die ganzen Neon-Reklamen und halt alles mit den anderen chinesischen Zeichen und so. Es ist halt einfach eine andere Welt, und man fühlt sich auch so ein bisschen immer so wie der Ausländer und als Fremdkörper. Aber das ist einfach total faszinierend, diese Stadt.
Und dann ging es ja trotzdem irgendwann weiter. Gab es da Beweggründe, warum dann eine Stadt, die dich jetzt gerade mit deinen Worten fesselt, dann trotzdem irgendwann wieder losgelassen hat?
Ja, einfach, weil der Arbeitsvertrag auslief. Also das ist halt dieser Expert-Vertrag, der war halt, den hatten wir dann sogar nach einem Jahr nochmal ein Jahr verlängert, weil es uns so gut gefallen hat. Weil man kann da auch als Wessi sozusagen total super leben. Ne? Also klar, Mieten sind super teuer, aber das tägliche Leben ist für einen selber so im Vergleich zu Deutschland super günstig. Also man gibt halt kaum was für Essen aus. Man kann überall mit dem Taxi hinfahren. Irgendwie eine U-Bahn-Fahrt kostet 30 Cent. Ne? Also das sind halt so Beträge, da denkt man gar nicht drüber nach. Oder ins Taxi zu steigen, das kostet dann auch nur ein paar Euro und nicht irgendwie 20 Euro. Und da kann man einfach Halligalli und Highlife machen, ohne dass es weh tut. Und Ja, das haben wir dann auch gemacht und deswegen auch nochmal verlängert. Und dann haben wir aber gesagt, naja, zurück nach Deutschland wollen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Wir mögen das irgendwie gerade im Ausland zu sein und finden das auch gar nicht schlimm und haben auch gar kein Heimweh. Lass uns doch mal gucken, wo wir noch hingehen können. Also hat meine Frau wieder ihre Firma gefragt, was gibt's für Optionen, wo könnt ihr mich noch einsetzen? Und dann kam auch als Option sofort Melbourne auf den Tisch und das haben wir dann auch angenommen. Nachdem wir vorher schon auch einen Roadtrip da gemacht haben, um nochmal zu checken, ob das Land was für uns ist.
Aber bevor wir jetzt über Melbourne an sich sprechen, Frage Richtung Shanghai nochmal. Es soll ja, glaube ich, somit die größte Stadt der Welt sein.
Ja.
Also wenn die ganzen Außenbezirke mitgerechnet werden etc. Oder Provinzen, wie es heißt. Du hast gerade gesagt, ihr habt Backpacking durch Asien gemacht und so weiter. Ihr kanntet das schon, ihr wolltet nach Shanghai und so weiter. Aber wie groß ist der Unterschied zwischen, ich mache mal Backpacking und reise mal so ein bisschen durch die Metropolen oder Länder und ich lebe dort?
Ja, also das ist einfach ein Riesenunterschied. Also das kann ich allen nur nochmal sagen, jeder, der denkt, okay, ich gehe mal eben nach China für ein Jahr oder sei es auch jedes andere Land, es ist halt anders, dort zu leben, Verantwortung zu haben, sich um Arbeitsvisum zu kümmern, sich um Registrierung zu kümmern, sich um Handyvertrag zu kümmern, also oder um Mietvertrag, der dann auch nur auf Chinesisch ist und so. Also man braucht halt ständig Hilfe, einfach wenn man der Sprache nicht mächtig ist. Und es kommen dann halt einfach diese täglichen Probleme auf, die man halt in Deutschland auch hat und die man halt aber im Urlaub nicht hat, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt nur für einen bestimmten Zeitraum für 2 Monate mit einem Backpack unterwegs. Dann hat man halt die Freiheiten, man macht, was man will, man muss, hat keine Verpflichtungen, man muss kein Geld verdienen, man muss nicht irgendwie abends mal mit dem Hund gehen, was weiß ich. Und das ist schon anders vor Ort zu sein und zu leben. Es ist dann halt nicht so entspannt, wie man das denkt. Auch wenn man im Ausland ist, ist es halt dann nicht Urlaub.
Ja, okay. Und das im Vergleich zu Backpacking und dort leben. Aber wie ist es dann im Vergleich, dort zu leben oder hier in Deutschland zu leben? Also natürlich mit dem Hund Gassi gehen oder wie auch immer. Also lebt es sich dort leichter, besser oder ist es doch irgendwie, also du hast gerade über Shanghai geschwärmt, gar keine Frage, war ja eine coole Zeit, aber kann man da auch irgendwie einen Vergleich anstreben?
Also ein guter Vergleich, der immer war, hier in Deutschland guckt man auf die Wetter-App und in Shanghai guckt man auf die Smog-App. Also das nochmal als kleinen Downer für die Stadt. Also das ist wirklich auch eins der wenigen negativen Sachen, aber die man schon auch sagen muss, dass die Luftqualität einfach schlecht ist in der Stadt und ja, zumindest an manchen Tagen und da muss man halt auch eine Maske tragen oder sollte man, gerade wenn man irgendwie Fahrrad fährt, ich bin viel mit dem Fahrrad auch immer hin und her gefahren und auch dann durch den Verkehr und so und da hatte man dann auch schon immer, musste man gucken halt, wie hoch morgens der Smogwert ist, ob man dann irgendwie sich da rauswagen darf. Also das hört sich jetzt sehr negativ an, aber das finde ich immer so eine spannende Sache, die mir immer auffällt, was der Vergleich zu Deutschland war.
Ja. Das heißt also, bei Smog, ich habe das mal in Hongkong, glaube ich, erlebt mit Smog. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich diese asiatischen Metropolen noch nicht so wahrgenommen. Das heißt, bei Smog sieht man keinen Himmel, richtig?
Genau, es ist halt ständig diesig und es ist aber halt nicht bewölkt. Es ist halt richtig grau und man hustet vielleicht abends mal, wenn der Wert echt hoch war und so. Ne? Also
okay. Das mit Grau kenne ich aus Unna an sich, aber das hat eher mit dem Wetter zu tun, nicht mit Smog.
Das hat uns ja auch Rick Zabel, der hier beim Podcast auch schon war, der hat ja auch gesagt, er war Tour auf keiner und sagte ja dann auch, dass die 2 Tage nicht fahren konnten, weil die Smogwerte zu hoch waren, dass sie sich sonst beim Radfahren da alles zerfetzt hätten, weil als Profi-Radsportler mit einer Maske ist, glaube ich, anders als jemand, der sich einfach von A nach B bewerben muss. Ja. Also muss, glaube ich, wirklich ein riesengroßes Problem sein.
Ja. Ja, das ist es. Aber vielleicht nochmal was Kurzes nochmal zu der Stadt zu sagen. Also es ist einfach eine Stadt, in der man total gut leben kann und in der ganz schnell Dinge umzusetzen sind. Also auch beruflich konnte ich da ganz viele Sachen irgendwie durchkriegen oder Sachen irgendwie besorgen für irgendwelche Designprojekte, wo man jetzt in Deutschland, wo das wieder ein riesen bürokratischer Aufwand gewesen wäre oder das auch so gar nicht möglich gewesen wäre. Die haben einfach die Manpower und es ist einfach alles viel unkomplizierter und irgendwer kennt wieder irgendwen, der kann dir das besorgen, wenn man irgendwas braucht. Also das ist einfach Wahnsinn, wie schnell diese Stadt ist, wie schnelllebig.
Mhm. Aber unterscheidet sich dann Shanghai in der Konstellation von China? Weil das war auch schon mal Thema und haben wir auch schon mal gesprochen, dass es in China eigentlich normal ist, dass es personenbezogenes Vertrauenssystem ist. Das heißt, wenn du mich kennst, dann sind gefühlt deine Freunde auch meine Freunde. Jetzt kommst du aber gefühlt als der Junge aus der kleinen Stadt Dortmund, Nähe Unna, dahin. Dein Netzwerk war ja von vornherein nicht so groß. Wie hast du dir das aufgebaut, dass du dann jetzt doch als Europäer dann trotzdem zum Shanghai, ja, Metropolisten wurdest?
Also das ging für mich jetzt relativ leicht, weil ich als Deutscher sehr irgendwie gefragt war, ich weiß auch nicht. Also ich habe mich bei den Designagenturen halt einfach vorgestellt, habe gesagt, hier, das bin ich, das kann ich, das ist mein Showreel und alle sofort, oh geil, ein deutscher Designer, super geil, können wir super verkaufen, wir haben ganz viel westliche Kunden und viele deutsche Automarken, das ist super, du kennst die Marken, du weißt, wie du mit dem Branding umzugehen hast, das passt bestimmt und so kam es dann halt auch. Also ich hatte dann keine großen Jobs als westlicher Deutscher irgendwie Jobs zu bekommen, gerade weil ich diesen Stempel Deutscher hatte, wussten die, okay, das ist aber wirklich so, der ist pünktlich, der liefert und auf den kann man sich verlassen und das sind halt manche Kriterien. Ja, und der kopiert jetzt nicht alles. Man muss halt auch echt sagen, wenn man da die asiatischen Designer gesehen haben, sich angeschaut hat, dann sieht manches halt auch wirklich. Da sieht man einfach, dass das Copycats sind, die sich irgendein Tutorial eben bei YouTube angeguckt haben und das dann 1:1 nachbauen. Und dann läuft das auch manchmal da im Fernsehen in so einer Animation, wo man denkt, nee, ist nicht dein Ernst. Aber ja, von daher habe ich da relativ leichten Fuß in den Markt bekommen.
Eine Quality made in Germany war dein Attribut.
Genau. Also das war ja mehr so eine Win-Win-Situation, weil genau, die haben einen deutschen Designer, konnten so gut dann dem Kunden verkaufen und ich konnte halt dann aber auch für Kunden arbeiten, also größere Kunden wie Mercedes-Benz oder Nike oder Walt Disney, wo ich halt in Deutschland nicht rankommen würde, wo man halt vielleicht irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung braucht und ich hatte gerade mal 5 Jahre Berufserfahrung und konnte dann aber auf einmal schon für große Kunden arbeiten.
Jetzt hattest du gerade noch die Attribute genannt, die Asiaten an dir geschätzt habe. Welche Attribute würdest du den Kollegen in Shanghai geben? Wofür stehen die?
Ja, also auf jeden Fall dieses, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dieses Unbürokratische, einfach dieses, okay, wir machen das jetzt. Also einfach diese Entscheidung so, wir machen das und wir kriegen das hin. Also nicht immer dieses Überdenken und nee, das ist zu schwer und bist du dir sicher? Und nee, also die, wenn jetzt eine Entscheidung gefallen wird, dann wird das auch einfach umgesetzt und es klappt dann auch irgendwie. Und naja, natürlich diese ganze Essenskultur und diese, so sei es halt auch Street Kitchen, aber auch super High-End-Restaurants in Shanghai. Und was ich halt auch geil fand, es ist auch wirklich so, auch in so einer großen Metropole wie in Shanghai, dass man halt morgens in den Parks sind die alten Leute und machen ihre Tänze und ihr Tai Chi und so. Also dieses ganze Morgen, ja, in den Morgenstunden, wie diese Stadt aufwacht und wie die Leute sich irgendwie körperlich betätigen, das finde ich irgendwie eine geile Sache, einfach weil die haben halt nicht so ein gutes Gesundheitssystem wie in Deutschland und die müssen sich halt einfach fit halten und dadurch, das hat mich immer so fasziniert, wie Leute da jeden Morgen ihre Sachen irgendwie in den Parks und auf den Straßen machen.
Das kenne ich hier aus Deutschland anders.
Inwiefern in den Parks? Oder?
Ja, einfach so, keine Ahnung, fahr doch mit der S4, die hatten wir ja gerade genannt, hier mit der S-Bahn einmal nach Dortmund, dann guck dir morgens die Leute an, die da drin sitzen. Dann ist da, glaube ich, keiner happy und tanzt irgendwo um die Ecke, sondern wenn du dann noch fröhlich guten Morgen sagst, dann sagen sie dir wahrscheinlich, halt, keine Ahnung, also das ist leider eine andere Mentalität. Thema Mentalität. Dann ging es weiter für dich von China, von der Weltmetropole Shanghai. Weiter Richtung Melbourne. Wie groß war der kulturelle Unterschied dort? Hast du dann lange gebraucht, dich dort dann irgendwie einzuleben, oder war das irgendwie eher eine, ja, wie sagt man das dann, Entlastung so? Boah, jetzt sind wir endlich hier? Oder
nee, ist eher, wie du sagst, eine Entlastung gewesen. Also es war einfach so, man wusste, es kommt was Neues, aber man wusste, man kommt in eine westlich geprägte Welt einfach zurück. Halt klar, super britisch geprägt alles und aber man konnte sich einfach wieder ganz normal mit Leuten unterhalten, auch wenn der australische Akzent natürlich ein bisschen lustiger ist als das richtige British English. Aber nee, das war einfach total easy auf einmal. Also das war keine Challenge mehr, wie irgendwie nach China zu gehen. Also das war dann
durchatmen.
Ja, also und, ja, auch diese, man muss, dieser Lifestyle ist einfach in Australien wirklich so wahnsinnig, dass die Leute gut ausgebildet sind. Also da habe ich schon einen krassen Unterschied gemerkt zu China. Also in Australien dachte ich, also alle Leute, die ich getroffen habe, boah, ey, du hast echt was drauf so. Also das Niveau in sämtlichen Industrien und oder auch in der Gastro oder auch im Designbereich, das merkt man einfach, dass die Leute super gut ausgebildet sind, aber im Vergleich zu Deutschland jetzt ist halt auch diese Work-Life-Balance in Australien wesentlich besser. Also die Leute fangen einfach ein bisschen früher an zu arbeiten und gucken dann halt irgendwie um 4 Uhr, ist der Wind gut oder sind die Wellen gut, und dann sagen die so, tschüss, ich gehe nach Hause und oder ich gehe surfen jetzt, ne? Und dann, ja, dann gehen die um 4 vom Büro und machen das halt, ne? Also das heißt, unter der Woche passierte da so viel einfach nachmittags, dass die Leute noch was unternommen haben und halt nicht bis 6-7 Uhr gearbeitet haben und dann nach Hause gefahren sind und dann noch die Tagesschau geguckt haben und ins Bett gegangen sind, sondern das ist einfach, ja, die also gerade bei mir im Designbereich ist halt ganz schlimm, dass oft die Büros und Studios erst um 10 Uhr manchmal in Deutschland anfangen zu arbeiten. Ja, und dann ist halt der Tag irgendwie um und die fangen dann halt einfach um 8 Uhr an und ja, gehen dann surfen oder so danach.
Ich glaube, das ist auch wirklich so eine Geschichte, aus welcher Region du auch in Deutschland kommst. Ich durfte jetzt noch nicht in Melbourne arbeiten oder in Shanghai, aber was ich vor vielen Jahren mal erlebt habe, das war noch, da war Corona, weiß ich nicht, da gab es das nur als Flüssiges. Da war es so, dass auch hier, man muss ja wirklich sagen, hier aus der, jetzt zum Beispiel im Ruhrgebiet, ich will jetzt nicht das Ruhrgebiet schlecht reden, ganz im Gegenteil, ich liebe es hier, aber du hast recht, eigentlich geht man hier arbeiten und nachher, weiß ich nicht, hat man vielleicht noch ein Hobby, man geht zum Sport irgendwie, oder dann war es so, nachher, jetzt vielleicht nicht mehr so, wie es vor 10 Jahren war, aber vor 10 Jahren war es eigentlich so klassisch, man ist irgendwann auf der Couch gelandet und hat noch irgendwie Fernsehen geguckt. So, ja. Das war es eigentlich. Vielleicht hat man sich mal mit Freunden noch irgendwo getroffen in der Kneipe, aber da gab es ja dann auch keine Live-Musik oder sonstiges, sondern man hat da einfach dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Bierchen getrunken und dann war gut. Und als ich mal in Berlin war, für, ich glaube, 2 Wochen oder so, war ich da auch jetzt nicht irgendwie, also ich hatte Urlaub, habe dann einen Freund besucht und es war halt super interessant zu sehen, der hat halt tagsüber quasi auch gearbeitet und ich habe mich dann irgendwie alleine mit der Stadt beschäftigt und habe neben mir ein bisschen angeguckt und dann aber nach seinem Feierabend war da nicht einfach nur Feierabend, sondern es wurde halt immer was gemacht, es gab so viele kulturelle Veranstaltungen, so man ist irgendwo, ich war in so einem Hinterhof, das werde ich nie vergessen, obwohl schon wirklich lange her ist, und da waren dann irgendwelche Stand-Up-Comedians, die irgendwie aufgetreten sind, braucht es keinen Eintritt zahlen und die haben dann einfach sich da entweder feiern lassen oder auch nicht. Meistens waren sie gut und so. Und ja, da hast du halt einfach eine ganz andere Abwechslung. Und ich glaube, das ist dann in Melbourne ähnlich, wie du es gesagt hast. Klar, die haben noch das Wasser vor der Tür, ist nochmal ein großer Unterschied. Aber ich glaube dann, dass es in vielen Teilen des Landes in Deutschland wahrscheinlich dann aber auch gar kein Angebot gibt. Und dann bist du halt einfach klassisch in deiner Montags- bis Freitagswoche abends auf der Couch gefesselt, weil was willst du jedes Mal wieder neu irgendwie entfachen?
Oder wir müssen auch feststellen, wir haben über Shanghai gesprochen, wir sprechen über Melbourne, wir sprechen über Berlin.
Ja.
Dann kommen wir gerade aus Unna.
Ja. Das ist halt dann ja, auch vielleicht. Dortmund, also ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob es in Köln jetzt anders ist. Ob die Kölner jetzt gerade, wenn die zuhören, sagen, ja, komm mal nach Köln, da ist was los.
Ich glaube schon, dass der Kölner Mensch die Chance hätte, nach 16 Uhr was zu machen. Ich würde mal jetzt in Unna die These auch mal, selbst wenn wir sagen würden, nach 16 Uhr gehen wir jetzt in die Unna City.
Ja, da ist ja,
das wäre schwierig, dass wir ein Angebot bekommen.
Ja, aber selbst Dortmund würde ich jetzt nicht mehr als ganz so kleine Stadt.
Da immer noch Welten zu den Städten, die wir gerade genannt haben.
Das ist richtig.
Ein Hinterhof wirst du auch finden in Dortmund. Aber was da jetzt Lustiges passiert, haben wir dahingestellt.
Ja, aber das ist auf jeden Fall, weiß nicht. Das ist dann wirklich ein anderes Leben, wenn du einfach vom Montag bis Freitag, wie du es gerade gesagt hast, ich konnte es so nachvollziehen und habe schon wieder innerlich so dieses diesen Antrieb, so von wegen, boah, so würde ich auch gerne leben wollen. Mhm. Also wenn man einfach ja hier bei uns in der Region einfach gefangen ist in diesem klassischen Arbeitsalltag sozusagen. Ja.
Und nochmal so als Kontrast zu China war es halt, in China ist halt immer so, oh, wer bleibt lange, wer buckelt hier so richtig Stunden, ne? Und in Australien war das halt gar nicht so. Die haben einfach fokussiert gearbeitet, haben einfach ihren Job einfach durchgezogen und dann war halt auch Ende. Da hat nicht irgendwie jeder irgendwie fand das geil, wenn er Überstunden macht. Da waren eher Überstunden so, wie du musst Überstunden machen, bist nicht schnell genug oder so. Also das merkte man schon, dass da so eine andere Mentalität ist. So.
Tja.
Gut, wenn man jetzt guckt, welches Land die höhere Wirtschaftskraft hat. Man darüber philosophieren, klar. Die einen können sicherlich besser surfen.
Ja, also, ja, und kleiner Fun-Fact, ich bin halt in einen Kontinent gezogen, der dann die gleiche Einwohnerzahl hatte wie die Stadt Shanghai. Also beide haben so 23 Millionen Einwohner.
Krass.
Ja.
Das ist heftig. Und wie ist das, wenn man in Australien lebt? Ich weiß, wenn man, also alle, die bei uns irgendwie sich Richtung Urlaub informieren in Australien und so. Die zweite Frage nach dem, wie kommt man günstig hin, ist immer, wie ist das mit den giftigen Tieren?
Ah, komm, das ist doch ein Mythos. Also es ist kein Mythos, dass irgendwie 8 der 10 giftigsten Tiere der Welt in Australien leben. Aber nee, da hatte ich irgendwie nie Schiss. Also nee. Also wenn... Da muss man wahrscheinlich dann auch wieder irgendwie richtig ins Outback und da einer fiesen Schlange oder ganz, also ich war auch tauchen und ich habe sogar an der Ostküste, an der Westküste bin ich mit den Walhaien getaucht und das war übrigens eins meiner super Highlights, das kann ich nur empfehlen, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, wer mal die Möglichkeit hat, es gibt nicht so viele Orte in der Welt, wo man das machen kann. Aber,
ich habe es im März gemacht. Ja. Tatsächlich. Also okay. Muss ich auch sagen, ist einer meiner krassesten Momente gewesen, muss ich wirklich sagen.
Also ist einfach Wahnsinn, ne? Wenn einem dieser Walhai, also wenn man mit dem so ein bisschen mitschwimmen kann, auch wenn man natürlich Abstand halten muss, aber und das Tier ist einfach irgendwie 30 Mal so groß wie man selber. Und
ja, das war so krass. Wir waren mit so einem kleinen Bötchen raus, vielleicht kannst du auch noch erzählen, wie es bei dir war. Da waren wir mit diesem Bötchen raus und dann sagte unser Guide irgendwie so, weil er irgendwie einen Schatten gesehen hat im Wasser, so jetzt alle reinjumpen. Ja. Wir vorsichtig reingejumpt und dann guckst du nach unten und dann siehst du wirklich tief im Wasser, siehst du wie so ein riesen U-Boot einfach nur. Und diese Walhaie sind ja, glaube ich, 18 Meter lang oder so oder noch länger. Sind ja auch wirklich die größten Fische der Welt.
Ja.
Dann denkst du dir so, Wahnsinn, krass. So. Und dann, ich war jetzt, ich bin nicht getaucht, sondern ich bin geschnorchelt. Hängst dann ja da oben an der Wasseroberfläche fest so und denkst mir, was für ein Teil, Wahnsinn. Und dann paddelst du so ein bisschen weiter und dann werde ich wahrscheinlich wirklich nicht vergessen, auch wenn es noch nicht lange her ist. Aber dann mein Herz ist fast stehen geblieben, weil dann guckst du so ein bisschen hoch an die Wasseroberfläche und siehst auf einmal einen weiteren Walhai, der dann quasi unmittelbar in deiner absoluten Umgebung ist, sozusagen engsten Umgebung ist. Und dann, das ist ein, wie du schon gesagt hast, Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Ja. Das war unfassbar geil. Danach hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Schnorchel, weil ich dann mit der Atmung erstmal nicht klar gekommen bin, weil ich so aufgeregt war. Das war phänomenal. Und dann mit diesem Walhai zu schwimmen war, Respekt, war einfach geil. Was für schöne Tiere, also unfassbar. Ja.
Ja, das ist schon krass. Also ich gebe dir 100%. Ich kann auch das genau nachvollziehen, wenn das erste Mal, der dann so aus der dunklen Tiefe irgendwie kommt und der schwimmt so parallel an einem vorbei oder auf und dann noch leicht auf einen zu, ne, da stockt einem einfach der Atem so. Da denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann haben die auch noch diese ganzen Putzfische, hatte der. Also der hat dann so eine ganze Kolonne, die noch irgendwie um ihn rum mitschwimmen und das ist einfach krass. Und bei uns war das schon auch krasser organisiert in Australien, weil die hatten dann noch so ein Leichtflugzeug oder wie man die nennt. Der hat halt oben geguckt und dann immer die Koordinaten durchgegeben, wo das Schiff irgendwie hinfahren soll. Also das war schon so richtig profimäßig organisiert und dann haben wir halt so, ich glaube, 6 Walhaie auch sind dann immer so mit denen geschwommen. Also es war schon krass. Aber wie du sagst, dann kommt das Kommando jetzt rein und losschwimmen. Und dann merkst du langsam, wie der Wal halt dich so langsam überholt. Also es ist einfach ein wahnsinniges Gefühl. Richtig Gänsehaut.
Ja, definitiv. Und jetzt für alle, die es nicht genau wissen, der Walhai ist total harmlos und ernährt sich von Plankton und so weiter. Von daher ist das, man hört dann irgendwie den Namen Hai und denkt dann, boah, krass, gefährlich. Wenn man dort schwimmt, hat man auch ein bisschen Bammel, weil man sich denkt, naja, vielleicht haben sich auch bisher alle geirrt und der ist doch nicht harmlos, aber nein, der ist ganz lieb und sanft im Wasser und ist auch überhaupt nicht hektisch geworden oder so, während wir dann mit ein paar Mannequins drumherum geschwommen sind, sondern er ist einfach ganz normal seine Bahn gezogen. Ganz unspektakulär für ihn zumindest.
Kennt er wahrscheinlich.
Kennt er, ja. Ich weiß auch nicht, ob die dann, so oft werden die jetzt auch nicht irgendwelche Taucher oder Schnorchler neben sich haben, denke ich, wenn die da durch die Weltmeere zischen. Die werden ja nicht immer den gleichen Strand oder die gleiche Bucht ansteuern.
Haben die nicht ihren Heimatpunkt, wo sie in der Saison mindestens einmal wieder zurückkommen und wirst wahrscheinlich nicht auf dem Planeten gewesen sein, wo du jetzt ganz alleine die letzten 10 Jahre warst.
Nein, das habe ich nicht geschafft. Das schafft, glaube ich, niemand. Nee. Ja, wenn das so ist, dass sie immer sich die gleichen Routen aussuchen.
Also ich glaube, die haben schon mal einen Schnorchler gesehen, der...
Und, ja, das ist mir schon klar. Das ist klar. Ja. Aber ich habe jetzt übrigens bei Netflix hier diese Reportage gesehen, dessen Name mir nicht einfällt, wo es um die Meereswelt sozusagen geht, wo zwei Dokumentarfilmer sich dem Thema gewidmet haben und dann geguckt haben, Thema Umweltverschmutzung im Meer und so weiter und dann halt auf die Fischerei gegangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Reportage gesehen habt. Okay, ich werde sie euch auf jeden Fall und noch mitteilen und jetzt ist es natürlich schwierig, wir werden sie auch auf jeden Fall verlinken dann. Und unfassbar krass. Und da wird halt gesagt, dass durch die Fischerei einfach so viel Überfischung sozusagen dann stattfindet, sodass Fischbestand in den Meeren über die Jahre bis 2050, da streiten sich die Experten wohl, kann auch 2060, 2070 sein, gibt es wohl so gut wie keine Fische mehr im Meer. Weil die angeln dann Thunfische zum Beispiel oder sonstig. Was heißt angeln? Die fischen dann als Thunfische. Und da ist das Problem, dass dann im Endeffekt nicht nur Thunfische rausgezogen werden, sondern auch Delfine, Haie, Walhaie, alles was da reinfällt in diese großen Netze. Und die Netze sind teilweise größer als ein Wohnhaus. Also und mit den Dingern gehen die dann quasi davor.
Seas by the Sea meinst du?
Ja, genau, richtig.
Direkt, wie der Mensch die Meere zerstört. Gibt es sogar in Unna mittlerweile einen, ich weiß nicht, ob es ein Graffiti ist oder mindestens ein Banner, der an einer großen Straße in Unna steht, der da auf diese Doku aufmerksam macht.
Ja, bitte angucken. Also klare Empfehlung. Und ich muss echt sagen, ich habe seit dem Tag keinen Fisch mehr gegessen. Weil ich den, glaube ich, gerade nicht runterkriegen würde. Weil das tatsächlich
gibt's sehr stark thematisiert wird. Da glaube ich, ganz viele Dokus, dass du gar keine andere Lebensmittel mehr, die tierisch sind, futtern würdest.
Ja, das glaube ich auch, das mag sein. Aber ich muss sagen, ich bin so ein Unterwasser-Fan. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Du sprichst gerade von einem der schönsten Momente in deinem Leben mit den Walhaien. Und wenn ich mir vorstelle, dass die einfach demnächst irgendwie aussterben, weil wir uns da irgendwie alles reinschieben, kriege ich einen Hals, muss ich sagen. Ich glaube, da muss man dann einfach ein bisschen überlegter an die ganzen Geschichten gehen. Hast du noch weitere Erlebnisse? Ich meine, Walhaie, ich weiß nicht, wenn du dann in Australien warst, auch am Great Barrier Reef und bist da dann?
Nee, so weit da war bist ich nicht. Ich war.
Ist ja auch riesengroß, ja, Australien, ne? Das vergisst man immer.
Ja, es ist einfach, genau, das ist diese andere Sache, wenn man in Australien mal eben woanders hinfahren will. Also in Deutschland kann man ja echt coole Tagestrips machen oder man ist ja eigentlich innerhalb von einem Tag, kann man ja irgendwie in jedem Punkt in Deutschland sein. Das funktioniert halt in Australien nicht. Das ist halt, denke ich, ähnlich wie in Amerika. Die Distanzen sind einfach so groß, wenn man sich da irgendwie ins Wohnmobil setzt oder in Bulli oder so, dann muss man einfach, weiß nicht, auch mal 1000 Kilometer kacheln, bis man irgendwie die nächste coole Stadt erreicht oder das nächste naturelle Highlight oder so. Von daher haben wir auch dann nur Trips irgendwie entlang der Küste gemacht. Wir haben auch nicht, sind jetzt nicht mehr ins Innere gefahren. Ich meine, da ist ja auch nicht viel. Also, was wir noch Interessantes gemacht haben, war, wir haben diese, ich glaube, das ist eine der größten Sandinseln der Welt, Fraser Island heißt die. Da haben wir auch ein paar Nächte verbracht mit dem Zelt und da hatten wir auch mussten uns so ein Four-Wheel-Drive ausleihen, damit wir da überhaupt vorankam auf dieser Sandinsel. Kann man auch nur zu bestimmten Zeiten fahren, weil man am Strand die meiste Strecke hinter zurücklegen muss. Und das geht dann auch nur je nach Gezeiten, wenn gerade Ebbe ist, kann man da auch nur fahren. Also auch alles sehr spannend.
Okay. Wie weit ist das von Melbourne entfernt?
Oh, Fraser Island, oh, ja, da sind wir dann hingeflogen.
Okay, ja gut. Ja.
Also man fliegt, also das meiste, wenn man irgendwo wirklich hin muss, muss man eigentlich in Australien fliegen. Also ja. Also selbst nach Sydney oder so, klar, man kann sich auch irgendwie 2 Tage ins Auto setzen, aber
ja. Ja, der einzige Kontinent, den ich selber noch nicht quasi betreten habe. Ich war mal in Neuseeland und bin dann, aber auch nur ganz kurz, weil es ein Zwischenstopp war. Weil ich in der Südsee war und dann ging es für 2 Tage, glaube ich, nach Neuseeland, nach Auckland.
Ja.
Und dann haben wir uns da ein bisschen rumgetrieben und dann sind wir über Australien drüber geflogen und dann hast du halt im Flugzeug gemerkt, wie unfassbar groß Australien ist, weil du gefühlt, weiß ich nicht, nach 3 Stunden immer noch mal nach unten geguckt hast und immer noch Land gesehen hast. Mhm. Und ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal irgendwann hin. Definitiv.
Glaube ich. Eh lustig, weil wir sprechen Europäer immer so von Australien. So wirklich wie von so einem von Provinzstaat. Keiner würde sagen, ja komm, wir reisen mal von Stockholm nach Madrid. Das ist, ich glaube, diese Größenverhältnisse sind irgendwie sehr komisch.
Definitiv. Ja. Das stimmt. Ja, und dann hast du in Summe, warst du wie lange in Australien?
3 Jahre nochmal, ja.
3 Jahre, okay. Das heißt, 5 Jahre am Stück im Ausland gelebt.
Richtig, ja.
Und dann hast du so viel Sehnsucht nach Unna gehabt, dass du wieder zurückgekehrt bist.
Richtig. Und meine Frau wurde dann schwanger und dann, okay. Ja, dann war es eigentlich nur eine Frage, so wollen wir jetzt wirklich, also es stand im Raum, dass wir dann wirklich diese PR, Permanent Residency, beantragen, um in Australien nochmal 10 Jahre zu leben. Und das Arbeitsvisum halt zu verlängern. Aber dann kam die Nachricht, dass da ein kleines Würmchen im Bauch wächst und dann haben wir gesagt, oh, dann ist es vielleicht auch jetzt der Zeitpunkt zurückzukehren, dass ja auch, dass man den familiären Hintergrund halt hier hat und die Unterstützung und ja, sollen die Kinder dann mit Eltern, Großeltern aufwachsen oder halt ohne und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir das doch jetzt besser und gehen jetzt zurück.
Mhm. Und wie sind jetzt die 5 Jahre im Ausland so im Endeffekt dann hängen geblieben?
Also es ist schon sehr krass prägend. Also es hätte ich vorher nie gedacht, weil ich glaube ich auch diese Vorstellung hatte, ach, das ist ja so ein bisschen wie Urlaub, nur man arbeitet dann da. Aber also man lernt einfach, also ich habe sehr gelernt, tolerant zu sein. Also gerade dieses australische No Judgment, also nicht werten, was andere Leute tun und das nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Das habe ich ja auf jeden Fall während der 3 Jahre richtig gelernt, dass manche Leute einfach Dinge anders sehen und anders tun und dass man das nicht immer gleich selber bewerten muss. Man kann sich eine Meinung irgendwie für sich darüber bilden, aber muss man auch nicht unbedingt. Ja, jeder macht es auf seine Art.
Das könnten wir in Deutschland gut gebrauchen.
Ja.
Ich finde, ganz ehrlich, wenn du jetzt bei Instagram oder Facebook reingehst, dann siehst du das Bewerten der Leute, der fremden Leute, siehst du schon sehr ausgeprägt.
Ja. Definitiv. Aber könnte ich mich jetzt auch nicht von frei machen. Ich gebe die Meinung da nicht kund, aber eine Meinung haben, habe ich oft.
Ja, das mag sein. Ja. Aber ist ja trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde das irgendwie...
Ja, ich meine das so im Sinne von bewerten und dann lästern, wie andere Leute was machen, so. Ja.
Ja. Sehr schön. Gut.
Wir sind Unna angekommen.
Dann sind wir wieder in Unna angekommen. Genau.
Sehr gut.
Haben wir schon einen Tipp aus Unna?
Ja. War nicht Nikolaiviertel? Ich weiß jetzt gar nicht mehr wann.
Ja.
Genau, aber wir hatten.
Was ja. Laura oder?
Ich glaube Laura.
Ja.
Bobfahrerin, ja.
Okay. Ja, trotzdem, vielleicht von dir noch ein Tipp. Wir machen eine Fahrradtour. Quer durchs Land. Und gehen bei allen Podcast-Gästen einmal irgendwie in die Heimatstadt und machen da irgendwas. Und ist natürlich schön, wenn wir auch mal in Unna vorbeifahren dürfen. Dann dürfen wir schon was im Nikolaiviertel machen. Stimmt, ich weiß gar nicht mehr genau was, aber das werden wir nochmal nachschlagen. Und was würdest du jetzt auch nicht nur uns beiden, sondern auch generell den Leuten für einen Tipp geben, wenn sie jetzt mal, weiß ich nicht, irgendwo an der A1 einmal falsch abbiegen und dann Richtung Unna abfahren? Und was sollte man hier in Unna gesehen oder gegessen? Wo sollte man gegessen haben? Was getrunken haben? Was ist so dein Highlight hier zu Hause?
Also mein Highlight ist definitiv, auch wenn ich halt ja selber erst einmal da war, weil man macht es eigentlich nur einmal, aber es ist einfach das Lichtkunstmuseum. Also es ist einfach für eine Stadt wie Unna wahnsinnig, wie gut dieses Museum ist und eigentlich total ja underestimated, sag ich mal. Irgendwie, es wird halt nicht so wahrgenommen, weil es in Unna ist. Es könnte, wird dieses Museum jetzt in München sein oder in Köln, dann wäre das ein richtiges, ja, ein richtig bekanntes Museum. Es ist in einer tollen Location in der im alten Gewölbe einer Brauerei gelegen, halt ein Museum in Kellergewölben, wo halt Lichtkunst ist und es ist schwer jetzt über einen Podcast das zu erklären, wie das aussieht, aber es ist einfach visuell sehr beeindruckend und es ist gut gemacht und ja, ich finde halt, das bekommt zu wenig Aufmerksamkeit. Also das kann man sich auf jeden Fall gut angucken, wenn man in Unna ist.
Ja, ich war auch ehrlich gesagt noch nicht da. Du?
Mehrfach.
Mehrfach sogar schon.
Wir wollten eigentlich auch unsere standesamtliche Hochzeit feiern.
Ach,
echt? Bis ein Rohrbruch den Scheiß erledigt hat. Wir haben trotzdem geheiratet. Aber an anderer Stelle. Aber ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall der größte Touristenmagnetpunkt in Unna und kommen über 100.000 Leute, wenn Corona nicht ist, wegen dieser Lichtkunst nach Unna. Ich glaube, wir Unneraner unterschätzen das, glaube ich, im Ausland. Vor allem in Holland. Also die meisten Besucher kommen aus dem niederländischen Raum. Die haben da schon eine Meinung zu.
Wenn sie gerade irgendwelche in Sauerland sind zum Rodeln, dann kommen sie einmal in Unna noch vorbei. Nee, aber ich glaube, das stimmt allerdings, ich muss Schande auf mein Haupt, ich muss echt sagen, man hört so viel Gutes und man selbst war irgendwie noch nie da. Ja. Von daher, Daniel, wirst du mich ja gut rumführen können.
Jetzt bin ich nicht so der Kunstmensch,
aber ja, komm, das erwarte ich, wenn du schon mehrmals da warst, dann erwarte ich jetzt, dass du mich so...
Ich muss mir das ja auch angucken, weil ist die Frage ja, ob wir dort heiraten. Also, du hast ja nicht den so. Grund gefragt.
Ja, ich finde, das im Museum hat gar nicht so viel mit Kunst zu tun. Das sind ja halt so, also, weil ich finde, wenn man Museum und Kunst hört, da denkt jeder wieder sogar, oh, langweilig. Mhm. Aber das sind einfach diese Installationen in dem Raum und das, man kann da einfach so verweilen und sich das angucken und ist irgendwie dann... Man steht mitten in der Kunst, also das ist halt irgendwie so ein ganz anderes Gefühl, als wenn man im normalen Museum ist, wo man irgendwie vorm Bild steht und das betrachtet.
Ja. Ja. Cool, danke für den Tipp auf jeden Fall.
Bitte,
und,
bitte.
Auch, dass du vorbeigekommen bist, hat uns auf jeden Fall gefreut, war sehr, sehr interessant, diese Einblicke zu bekommen, wie das so das Leben in Shanghai und auch in Melbourne war und auch die ganzen, deine ganze Story von den Garagen angefangen bis hin zum Motion Designer, der dann halt international gearbeitet hat, beziehungsweise immer noch international tätig ist. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
War eine Frage hätte ich noch.
Ja, gerne.
Gibt es noch irgendwo ein Graffiti, was man sich irgendwo angucken kann, wenn man hier in der Gegend ist und sagt, hey, ja, okay, das war der Typ aus dem Podcast, das hat er mal gemacht?
Ja, im Moment ist das Bekannteste, das in der Unterführung am Bahnhof am Königsborner Tor.
Okay. Ja.
Sony 2, Jutam Posse, PVC Crew.
Wup, wup. Okay. Alles klar. Danke.
Ciao.
Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru-Reisepodcast.